Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es manchmal so oder eigentlich relativ häufig so, dass ich mich fühle wie dermaleinst der Prophet Hesekiel, den Gott mitten hineinstellte in ein Tal voller Totengebeine. Und dann stellt er ihm die Frage: Was meinst du, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Und wenn man sich das so vorstellt, der Prophet Hesekiel steht sozusagen knöcheltief in diesen toten Knochen, toten Gebeinen, mittendrin. Er schaut nach rechts, nach links, nach vorne, nach hinten, überall tote, ausgedörrte, ausgebleichte Knochen. Und Gott stellt ihn mitten hinein und sagt: So, was meinst du? Können all diese toten Knochen, diese ausgedörrten Gebeine wieder lebendig werden? Irgendwie habe ich den Eindruck, Gott liebt es, solche herausfordernde Fragen zu stellen. Vielleicht geht es dir manchmal so, wenn ich hineinschaue in so manche Woche, die vor mir liegt, und so Gott stellt mich mitten hinein und ich schaue mir den Kalender an, was so alles wohl ablaufen wird, und sagt: Kann man diese Woche durchleben? Was meinst du, Michael? Wirst du noch lebendig am Schluss da rauskommen? Oder vielleicht geht es manchen so, wenn wir jetzt hineinschauen in die Situation, die in unserem Land ist, durch die Ausrufung der Neuwahlen, Deutschlandpolitik, oder wir müssten eigentlich besser sagen Europapolitik, weil ja doch ein ganz Großteil unserer Gesetze inzwischen in Europa, in Brüssel gemacht werden und nicht mehr in Berlin. Die Herausforderung, in der wir stehen, der globalisierten Welt, die wahnsinnigen Veränderungen des Informationszeitalters, Umgestaltung der sozialen Systeme wegen dem Methusalem-Komplott, also das Problem der alten Knochen. Und Gott stellt uns mitten hinein und sagt: Was meinst du? Gibt es Zukunft? Gibt es Perspektive für dieses Land? Was denkst du? Ach, geht mich nichts an, aber Gott stellt uns mitten hinein. Gott stellt uns mitten hinein. Sag, was denkst du? Was ist für die Hoffnung? Was ist das Wort des Herrn für diese Situation? Aber wenn dir Deutschland schwierig vorkommt, dann geh mal nach Afrika. Da war ich letzte Woche. Und wenn du dann die Probleme siehst und die Herausforderungen, 80% der Bevölkerung in Kenia ist arbeitslos. AIDS-Problematik so hoch wie kaum irgendwo anders in dieser Welt. Korruption immer noch. In unglaublichem Ausmaß, und mitten hinein stellt uns Gott und sagt: So, baue hier Leiterschaft auf. Was meinst du, ist es möglich? Und ich stehe manchmal da drin und sage: Ich sage lieber nichts. Jede Antwort wäre die falsche. Was meinst du? Wenn ich manchmal zu Gemeinden fahre, die klein sind, die kämpfen um jeden Neubekehrten, das ist ja nicht wie im Bible Belt hier in Stuttgart, sondern viele Teile Deutschlands ist es so furztrocken geistlich. Und ein paar kleine Gemeinchen kämpfen ums Überleben. Und es ist hart, jeden Einzelnen hinzuführen zu Christus, weil es noch nie in diesen Gegenden irgendwelche erweckliche Aufbrüche gab. Jawohl, das gibt es in unserem Land. Noch nie ist der Geist Gottes ausgegossen worden über diese Landstriche. Noch nie gab es irgendwie von irgendwelcher Bedeutung geistliches Leben und Aufbrüche, Gemeinden, die geblüht haben, christliches, geistliches Leben, das sich entfaltet hätte. Es gibt so viele Gegenden in unserem Land. Und Gott stellt mich mitten hinein und sagt: Was meinst du? Könnte hier geistliches Leben erwachen? Und man steht knöcheltief in diesen toten Gebeinen und Gott stellt einem die Frage: Kann es lebendig werden? Kann sich die Situation verändern? Vielleicht geht es manchen von euch auch so, und das ist ein bisschen mein Eindruck auch vom Gebet her, dass du auch, wenn du in die Tiefen deiner Seele, deiner Situation auch hineinschaust, du dir so vorkommst, du stehst mitten von einer Wüste, mittendrin in einer Wüste, knochenhart, knochentrocken. Die Tiefen deiner eigenen Gedankenwelt, deiner eigenen Seelenwelt, der eigenen Situation, in der du stehst. Und Gott fordert dich heraus und sagt: Schau hin. Du stehst mittendrin. Deine Ehesituation, deine berufliche Situation, die Situation deiner Gesundheit, was immer es sein mag, und du empfindest, es ist so trocken. Und Gott stellt uns mitten hinein und sagt, was denkst du? Kann das anders werden? Was denkst du? Und ich habe schon so den Eindruck, dass bei ein paar zumindest von euch die Situation ein bisschen so ist, so wie jemand, der in der Wüste steht und du siehst, wie die Wüste sich ausbreitet. Nicht das grüne Land nimmt zu, sondern der Sand, die Trockenheit nimmt zu. Und du kriegst Angst und Sorge macht sich breit. Was mache ich in der Wüste? Wie komme ich klar in der Wüste? Ich weiß nicht, was ein Deutscher in der Wüste macht. Ich weiß, was ein Engländer in der Wüste macht. Wenn der Engländer in der Wüste ist und er sieht eine Schlange, was macht er? Stellt sich hinten an, genau. Okay. Fiona, du bist ja schon ziemlich eingedeutscht. So was immer deine Situation sein mag, ich glaube, dass Gott uns auch herausfordert, stell dich mitten hinein. Aber auch in Situationen, die vielleicht gar nichts mit uns selbst zu tun haben, sondern was um uns herum passiert, wo Gott sagt, stell dich mitten hinein. Was denkst du? Kann diese Situation sich verändern? Und der Prophet, dem Gott diese Frage stellte, können diese Knochen wieder lebendig werden? Mit anderen Worten, ist das Unmögliche möglich? Der Prophet Hesekiel hat nicht gleich rausgebrüllt wie Toyota oder irgendein Spitzenpolitiker. Klar, nichts ist unmöglich. Er war ein bisschen klüger. Und er sagte, Herr, du weißt es. Herr, du weißt es. Wir müssen nicht auf jede Frage eine Antwort haben, wisst ihr das? Und wenn Gott uns eine Frage stellt, heißt es nicht immer, er will von uns eine Antwort. Sondern manchmal stellt er uns Fragen, um uns aufzuzeigen, hey, ihr habt dafür keine Antwort, aber ich habe eine. Und es wäre vielleicht mal klug, mich zu fragen, Herr, du weißt es. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich mir die Situation anschaue, meine eigene, um mich herum, dort, wo du mich hingestellt hast, von unserem Land, von unserer Wirtschaft, von was auch immer, es gibt so viele, die so schnelle Antworten haben, aber wenn ich ganz ehrlich bin, Herr, ich habe keine Antwort. Und es ist völlig okay, wenn du keine Antwort hast. Herr, du weißt es. Herr, du weißt es. Zunächst stößt uns Gott mitten hinein in die Problematik. Er möchte, dass wir hinschauen. Und zwar genau auch dort hinschauen, wo wir keine Antworten haben. Was uns zu groß erscheint, was uns unmöglich erscheint, wovor wir die Augen gerne verschließen würden, wo wir uns gerne so zurückziehen in unsere eigene kleine mystische Welt, virtuelle Welt oder Welt der Abgeschiedenheit, wo wir uns unser kleines Urlaubsfeeling schaffen und nicht hinschauen müssen, was eigentlich um uns herum passiert. Aber Gott sagt, schau hin, schau hin. Gott stellt Hesekiel mitten hinein in das Totenfeld und das ist damals die Situation Israels gewesen. Hesekiel, schau hin, so sieht's um Israel aus, so steht's um dieses Volk. Das ist die geistliche Situation dieses Volkes im Moment. Furztrocken, knochenhart. Das ist die Situation Israels, so sieht es wirklich aus. Tot, zertrennt. Ausgemergelt, das ist keine politische Anspielung. Schau es dir an. Schau es dir an. Guck hin. Auch in unserem Land, die Tausenden und Abertausenden von Alleinerziehenden in unserem Land, schau mal hin. Gott sagt, schau hin. Das ist nicht so einfach. Das ist manchmal ziemlich trocken, ziemlich schwierig. Schau hin. Und Gott stellt uns manchmal mitten hinein. Er fordert uns heraus, solche Situationen anzugucken. Schau hin. Die Christopher Street Day Prozessionen, die einem Menschen, der sich noch seiner Gottes Ebenbildlichkeit bewusst ist, den Magen rumdrehen. Und Gott sagt, schau hin. Nicht lüstern, sondern realitätsbewusst. Schau hin, das in Situationen in unserem Land. Die immer noch in die 100.000 gehenden Abtreibungen in unserem Land. Schau hin. Die ums Überleben kämpfenden Familien, aber auch viele Kleinunternehmer, mittelständische Firmen, die um jeden Auftrag bangen. Schau mal hin. Die vielen Menschen, die keinen Lebenspartner finden und so gerne einen umarmen wollten. Und die vielen anderen, die einen haben und ihn so schnell wie möglich wieder loshaben wollten. Schau hin. Gerhard hat letzte Woche über Werte gesprochen. Den Lebensstil, den wir haben, die Werte, die in unserem Land sind, vielleicht in unserem eigenen Leben geprägt worden sind über Generationen im Vergleich zu biblischen Werten, und wir erkennen, wie groß die Unterschiede sind. Und Gott sagt, schau hin. Kann es anders werden? Schau hin. Und der Prophet Hesekiel sagt, du weißt es, Herr. Du weißt es, Herr. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir auch so unsere Situation, dort, wo Gott uns hineinstellt, in unserem Berufsumfeld, in unserer Familie, in unserem Land, in unserem eigenen persönlichen Leben, wenn wir der Herausforderung uns stellen und sagen, okay, wir schauen hin. Was denkst du? Guck dir die Situation genau an. Guck dir es an. Und wenn es so trocken ist wie diese toten Gebeine, schau trotzdem hin. Wenn es so hoffnungslos erscheint, dass man sagen müsste, ich verschließe die Augen davor, schau hin. Und Gott stellt uns manchmal auch als Volk Gottes hinein in die Situation, von der wir sagen möchten, hey, das geht mich doch gar nichts an. Was habe denn ich damit zu schaffen? Aber Gott stellt uns als Volk Gottes mitten hinein in solche hoffnungslose Situationen. Warum? Weil er durch uns die Hoffnung und die Antwort bringen will. Und deshalb passiert es relativ häufig, dass Gott sein Volk, dass Gott dich in eine Situation hineinstellt, von der du sagen möchtest, hey, was geht's mich überhaupt an? Ich habe genug eigene Probleme. Aber Gott stellt dich und beauftragt dich hinein an eine Stelle, wo es so trocken ist, wo es so hoffnungslos ist, wo die Menschen keine Antworten mehr haben, weil er durch dich seine Antwort bringen will. Und jetzt kommt interessanterweise die Antwort Gottes. Herr, du weißt es. Und jetzt ist der Prophet offen für das Reden Gottes, weil er nicht schnelle Antworten hatte, weil er nicht sofort losrannte, sagt, klar, mache ich, oder nicht sofort wegrannte, hey, das geht mich gar nichts an. Sondern er ließ sich drauf ein, er stellte sich hinein, war aber ehrlich genug zu sagen, Herr, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es hier eine Lösung gibt. Ich weiß es wirklich nicht, Herr. Und jetzt öffnet sich sein Herz, jetzt öffnet sich sein Geist, jetzt ist er bereit für die Antwort Gottes. Und die Antwort Gottes, die jetzt kommt, ist interessant. Denn Gott sagt in diesem Text, das ist übrigens Hesekiel Kapitel 37, Weissage über diese Gebeine und spricht zu ihnen, ihr verdorrten Beine, hört das Wort des Herrn. Das finde ich hochinteressant, dass Gott sagt, in dieses Unmögliche, in dieses Tote, in dieses Ausgedörrte, weissage, prophezeie über ihnen das Wort des Herrn. So spricht der Herr. Und Dieter hat schon am Anfang diesen Text gelesen aus Psalm 33, wo es heißt, der Himmel ist durch des Herrn Wort gemacht. Wenn er spricht, dann geschieht es. Hier ist die Hoffnung für das Hoffnungslose. Hier ist die Antwort auf das Unmögliche. Denn es war ja schon ganz am Anfang der Weltgeschichte so, dass über diesem Tohuwabohu, über diesem Durcheinander, über diesem öden und leeren und ausgebrannten Erdboden der Geist Gottes schwebte, aber es passierte noch nichts. Obwohl der Geist Gottes über dieser Situation vibrierte. Das heißt, es kann sein, der Geist Gottes ist da. Der Geist Gottes will wirken, der Geist Gottes will handeln, aber es passiert noch nichts, denn es muss das Wort des Herrn kommen, der Befehl Gottes. Aber der Befehl Gottes, das Wort des Herrn, hat solche Kraft und solche Dynamik in sich, dass allein beim Aussprechen des Wortes es geschieht. Denn es ist nicht nur ein Gedanke, es ist nicht nur eine Meinung, es ist nicht nur, ich habe den Eindruck, das, sondern es ist das Wort des Herrn, der spricht und es geschieht, der befiehlt und es steht da. Durch das Wort des Herrn wurden die Himmel gemacht. Durch das Wort des Herrn. Und hier in diese toten Situation, in diese Gebeine, in dieses Unmögliche hinein, sagt der Herr, Weissage, bring das Wort des Herrn zu diesen toten Gebeinen. Das prophetische Wort vom hebräischen Hintergrund her ist das Wort davar. Das heißt, es ist nicht nur ein Wort, das irgendeine Meinung darstellt, sondern ist das Wort, das von Gott geschenkt wird und durch des Menschen Mund ausgesprochen wird und in sich selbst erhebende Kraft hat. Es ist ungefähr so, wie wenn das Auto, bei uns in Deutschland kommt es ja nicht mehr häufig vor, wir haben alle neue Autos, aber in Kenia, wo ich war, die haben oft nicht mal eine Batterie drin in ihren Autos. Das heißt, die müssen abends dann am Hügel parken, dass wenn es morgens sie starten wollen, das Auto, dann rollen sie es runter den Berg und dann startet das Auto, weil sie keine Batterie haben. Nun, hin und wieder kommt es vor, dass die Batterie flach ist, aus irgendwelchen Gründen in Deutschland, meistens weil wir Licht angelassen haben oder irgend sowas. Und dann liegt das Fahrzeug flach. Was kannst du jetzt tun? Anschieben wäre möglich, ziemlich anstrengend. Beim Dieselmotor sehr gefährlich, sollte man nicht machen. Was hast du noch für eine Möglichkeit? ADAC rufen, ist ja lächerlich wegen sowas. Es gibt noch eine Möglichkeit, wenn du ein laufendes Fahrzeug, ein funktionierendes Fahrzeug hast, einen Motor, der läuft, kannst du nebenhin fahren und mit einem sogenannten Überbrückungskabel von der laufenden Batterie oder der funktionierenden Batterie überbrücken zu der flachen, zu der Batterie, die keinen Strom hat. Und wenn du dann startest, wenn es überbrückt ist und du startest, Kraft dieses anderen Motors startet dein Auto. Ja, warum erkläre ich das euch überhaupt? Ihr wisst es ja natürlich. So, das heißt, durch eine fremde Kraft, die nicht in meinem eigenen Fahrzeug ist, springt mein Fahrzeug an. Das ist, was das prophetische Wort tut, das weissagende Wort des Herrn. Das heißt, hier ist etwas von Gott geschenkt, die Energie Gottes, die Kraft Gottes, eine Quelle Gottes und es wird überbrückt zu einem toten, liegengebliebenen, ausgemergelten, kaputten, nicht mehr funktionstüchtigen Fahrzeug, Menschen, Situation und es bringt diesen springenden Funken, es bringt dieses Leben hinein, dass etwas, was nicht mehr funktionierte, plötzlich funktioniert. Habt ihr vielleicht manchmal schon erlebt, so in Gebetszeiten? Ja, da geht so die Gebetsleier, Herr, segne dieses und jenes, alles, was sich segnen lässt, segne Herr und Leier und Leier und Leier. Und es ist oh, so trocken, furztrocken. Gebetszeiten können so stinkelangweilig sein. Die Gebetslisten, da. Oh, so stressig. Und dann fängt Gabriele an zu beten. Sind wir erstmal geschockt. Und wenn dann das prophetische Wort kommt, oder ein prophetisches Lied im Gottesdienst kommt. Ihr habt das schon erlebt, wie es plötzlich etwas entzündet. Unser Geist wird erhoben. Unsere Freude zum Beten, unsere Kraft zum Beten wird eine ganz andere. Anbetung leiert nicht so vor sich hin. Uns gebetsmühlenartig, unsere Gebete und Fürbitten leiern vor sich hin. Sondern plötzlich kommt so diese Injektion Gottes, dieser Schub Gottes, dieses kraftgebende Wort Gottes und bringt uns sofort auf eine ganz andere Ebene. Kennt ihr das? Ja, preist mal ein paar. Bin ich immer noch in der richtigen Gemeinde. So. Preach it. Ja. Gut. Ist dieses da wahr? So, das heißt, manchmal will dich Gott benutzen, dass du in eine Situation des Unmöglichs, der Kraftlosigkeit, des Ausgedörrtseins, dass du ein lebensschöpfendes, lebengebendes Wort des Herrn bringst. Und da musst du nicht hinstehen und sagen, so spricht der Herr. Und dann sind alle flach. Sondern wenn du das Wort des Herrn hast, dann kannst du es aussprechen als Wort des Herrn in eine Situation der Müdigkeit, der Traurigkeit, der Verlassenheit, Verlorenheit, was immer es sein mag. Und es bringt plötzlich Leben und Kraft und Energie und Hoffnung und Zuversicht und Perspektive in den Raum. Und die Knochen, die vorher so tot aussahen, fangen wieder an, sich zusammen zu rotten. Und es kommt Leben in das, was so unmöglich und so tot erschien. Es ist sogar manchmal, so sagt das Wort Gottes, dass du das Wort des Herrn bringst und es bringt Heilung. So, du sprichst das Wort des Herrn. Und bitte, es ist nicht irgendein Bibelvers, den wir uns rausgesucht haben und den wir jetzt gebetsmühlenartig wiederholen in selbstsuggestiver Weise. Das ist überhaupt nicht gemeint. Name it and claim it. Nicht in diese Richtung. Sondern es geht darum, wenn du ein Wort vom Herrn empfängst, wenn es das Wort des Herrn ist für diese Situation und du sprichst es aus, dann hat dieses Wort in sich selbst Kraft, um Heilung zu bringen, um Hoffnung zu bringen, um Freude zu bringen, um Kraft zu bringen oder was immer diese Situation wieder belebt. Und das ist der Dienst, den wir an anderen tun dürfen. Deshalb stellt uns Gott manchmal mitten hinein in Totengebeine, die uns eigentlich gar nichts angehen. Denn sie brauchen das Wort des Herrn, alles andere wird nicht mehr helfen. Jede menschliche Weisheit ist zu wenig. Jeder menschliche Gedanke ist zu kraftlos. Es braucht das Wort des Herrn, das Wort, das Himmel und Erde erschaffen hat. Und wenn der Herr spricht, dann geschieht's. So sei bereit für das Wort des Herrn. Sei bereit, das Wort des Herrn zu sprechen, so wie Gott zu Hesekiel, er sage, weissage über diese Gebeine und sprich zu ihren, ihr verdorrten Beine, hört das Wort des Herrn. Und dann brachte er das Wort des Herrn. Und er rief den Geist Gottes von den vier Winden und sagte, komm Geist Gottes, komm und hauche und blase dieses Getötete an. Und der Geist Gottes kam in Bewegung, weil das Wort des Herrn geweissagt wurde. Das heißt, der Geist Gottes verbindet sich mit dem Wort des Herrn. Aber er verbindet sich nicht mit irgendwelchen klugen Sätzen, die vielleicht nach Wort Gottes aussehen, sondern er verbindet sich mit dem Wort des Herrn, das der Herr gibt für diese Situation. Und dann kommt diese Energie Gottes, diese Kraft Gottes, diese göttliche Person, Heiliger Geist, hinein. Und jetzt kommt etwas zustande, was sonst unmöglich gewesen wäre. Und das Unmögliche, Halleluja, wird möglich. Oh, Halleluja. So die Lethargie wird durchbrochen mit dem prophetischen Wort. Depressive Zustände werden durchbrochen mit dem lebendigen, aktuellen, prophetischen Wort Gottes. Situationen der Müdigkeit, wo wir manchmal so unter dieser Verzagtheit und Müdigkeit stehen, dass wir kaum hochkommen, wenn das prophetische Wort kommt, kommt Leben und Erquickung in das Müde und das Lethargische und das Ausgepowerte. Und ich weiß, ich füge das immer mal ein bisschen zwischen rein, ich weiß, dass auch unser Land aus der Lethargie kommen wird. Warum? Ich habe das prophetische Wort des Herrn. Und nur deshalb. Und nur deshalb. Sonst, ich hätte keine Ahnung, wie es gehen soll. Aber der Herr hat gesprochen. Und wenn der Herr gesprochen hat über unser Land und man weissagt und spricht es aus über dieses Land, dann weiß ich, es kommt wieder hoch. Und ich weiß, es sind die Gebete des Gottesvolkes, die schon gesprochen wurden vor Generationen, die immer noch wirksam sind in unsere heutige Zeit hinein und wo Gott Worte gegeben hat, damals und heute, für unser Land. Und sagt, das predige, das sprich, das bete aus über diesem Land. Und weil es das Wort des Herrn ist, wird unser Land leben. Aber nur deshalb. Und manchmal führt uns Gott auch als eine ganze Nation an einen Punkt, wo wir sagen, Herr, ich weiß es nicht mehr, wie es gehen soll. Das ist völlig in Ordnung. Es muss manchmal so sein, dass wir endlich zu dem Punkt kommen, wo wir unseren Stolz ablegen und sagen, ey, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Und ich glaube, wenn unsere Politiker ehrlich wären, sie würden alle einer nach dem anderen sagen, egal ob sie grün, rot, schwarz oder gelb sind, sie werden sagen müssen, ich weiß es wirklich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass, ich hätte da ein Beispiel aus anderen Nationen, aber ich weiß es nicht wirklich, was unser Land durch diese Krise, durch diese Situation hindurch, ich weiß es nicht. Aber es wäre notwendig, dass es einer sagt und sagt, ich weiß es nicht. Aber du, Herr, weißt es. Und ich wünsche mir so sehnlichst, dass irgendein Politiker aufsteht in unserem Land und sagt, lasst uns einen Tag des Gebetes ausrufen über diesem Land. Ach, ich sehne mich so danach. Irgendeiner den Mut hätte zu sagen, Leute, wir haben so viele Probleme und wir versuchen das Beste, aber wir müssen sagen, wenn wir in unsere Situation hineinschauen, wie soll es anders werden? Wir wissen es nicht. Aber, Herr, du weißt es. So lasst uns einen Tag des Gebetes haben für unser Land. Nicht nur das Volk Gottes, nicht nur die, die kämpfen hier und dort, sondern dass aus höchster Ebene der Befehl kommt förmlich. Lasst uns Gott anrufen, denn wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und ich ehre und schätze die Könige Israels, die paar wenigen, die immer mal wieder das gemacht haben. Selbst im Volk Israel war es nur ab und zu mal, dass der Spitzenpolitiker, der König in der damaligen Zeit, das Volk zusammenrief zum Gebet, weil er sagte, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Und wenn irgendeiner von dieser Versammlung das Wort des Herrn hat, bitte sprecht es aus, denn ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und als die Könige in dieser Haltung waren, dann kam auch immer das Wort des Herrn. Denn Gott liebt es zu sprechen. Und Gott mag es, Situationen, die hoffnungslos sind, wieder lebendig zu machen und neue Hoffnung zu geben. Gott liebt es. Aber er kann nicht wirken, wo unser Stolz noch im Weg steht und wo wir sagen, kann ich selbst, weiß selbst die Lösung. Ich gebe nicht zu, dass ich am Ende meiner Möglichkeiten und meiner Kräfte bin. So, hier mal in diesem ersten Teil zusammengefasst. Gott sagt, schau hin. Schau hin, was immer die Situation ist. Zweitens, du musst nicht die Antwort haben, sondern kannst sagen, Herr, du weißt es. Drittens, weissage das Wort des Herrn. Empfange das Wort des Herrn über die Situation, wo Gott dich hineinstellt. Und wenn er dich hineinstellt, dann gibt er dir auch ein Wort. Er wird dich nicht ohne Wort stehen lassen. Er wird dir das Wort des Herrn geben. Zweiter Teil, wenn es nun mir selbst so geht, jetzt gar nicht die Situation, wo Gott mich hineinstellt für einen anderen und für andere Situationen, sondern wenn es mir selbst so geht, wenn ich trocken, überwältigt, lethargisch, ausgepowert bin und keiner entzündet mich mit dem Wort des Herrn, wenn kein da wahre Wort Gottes zu mir kommt durch irgendeine Person, durch irgendeine Veranstaltung, durch irgendwas Ermutigendes, wenn ich allein mich fühle unter der Woche, oder in Situationen, wo ich allein durchgehen muss und ich fühle mich so ausgebaut, so wie dieses trockene Tal voller Totengebeine, was tue ich dann? Und ich möchte euch hier ein Beispiel bringen aus dem Wort Gottes von Timotheus, das ich sehr hilfreich empfunden habe, auch für Situationen, in denen ich mich oftmals befinde und wo ich mich sozusagen selbst motivieren muss. 1. Timotheus 1, Vers 3, da sagt Paulus, du weißt, Timotheus, wie ich dich ermahnt habe, in Ephesus zu bleiben. Nun, die Situation war folgende. Ihr wisst, Timotheus ist mit Paulus gereist. Paulus, der große Apostel, der das Wort des Herrn gebracht hat, Gemeinden gegründet hat, in der damals ganzen römischen Welt. Und er hat über einige Jahre hinweg Timotheus mitgenommen. So, Timotheus hat erlebt, was apostolische Arbeit bedeutete. Und eines Tages kamen sie nach Ephesus. Die Gemeinde war schon einige Zeit gegründet gewesen und hat einiges schon gut gemacht, aber es gab auch noch eine ganze Reihe von Problemen dort. Und Paulus sagt, hey, Timotheus, ich muss weiter. Du aber bleibe zurück in Ephesus und sortiere noch die paar Sachen aus, die es da zu ordnen gibt. Und der arme kleine Timotheus war plötzlich in einer Situation, die ihn völlig überfordert hat. Paulus sagt, ach, es gibt nur ein paar kleine Aufgaben zu lösen, zum Beispiel, wie sich Frauen im Gottesdienst kleiden sollen, ein paar Frauen, die gelehrt haben, sollen das nicht mehr tun, Älteste sollst du einsetzen, ein paar andere musst du absetzen, auch sag mal den Reichen, wie sie mit ihrem Geld umgehen müssen und dass sie ihren Stolz ablegen, verändere mal die Werteordnung im Denken der Leute über Heiraten und Wiederverheiratung, sprich über Lehrmeinungen, die sie haben, korrigier das mal, einfach so ein paar kleine Dinge. Und Timotheus sagt, ja, Paulus. Vielen Dank, Paulus. Paulus, ich möchte mit dir mitgehen. Aber Paulus sagt, bleib in Ephesus. Und du wirst manchmal in Situationen hineingestellt, in Aufgaben hineingestellt, die sind dir einfach zu groß. Dem Timotheus ging es definitiv so. Das war einfach eine Hausnummer zu groß für den 40-jährigen jungen Mann. Ja, der war 40 Jahre und Paulus sagt, niemand verachte dich um deiner Jugend willen. Das tut mir unglaublich gut. So manchmal sagt Gott, einfach bleiben. Manchmal musst du eine Situation verlassen und es ist mutiger, eine Situation zu verlassen, als zu bleiben. Du musst wissen, sollst du bleiben oder sollst du gehen. Aber manchmal sagt Gott, bleiben. Du sagst, Herr, da bin ich überfordert, das packe ich nicht. Der Herr sagt trotzdem, bleiben. Wenn ihr die Bibel durchgeht, werdet ihr feststellen, Gott hat immer wieder und relativ häufig sogar Menschen in Situationen hineinberufen, die viel zu schwierig für sie waren. Die konnten sie einfach nicht lösen ohne die Hilfe Gottes. Und wenn Gott dich hinein beauftragt in eine Situation, die dir zu groß erscheint, dann ist es wahrscheinlich der Herr gewesen. So, und der arme Timotheus, der ist also in dieser Situation, er wäre so gerne im Windschatten von Paulus weitergesegelt, denn es ist toll, im Windschatten von einem gesalbten Mann zu segeln. Ja, dann fühlst du dich so glaubensstark. Und die Zeichen und Wunder funktionieren einfach so, du machst mit, legst ein bisschen die Hände auf. So, wenn die Kraft und die Salbung da ist, geht es alles ganz leicht. Ja? Und wenn dann Paulus lehrt und die Leute zurechtrückt, dann sagst du Amen, ja, das finde ich auch toll. Und das ist toll, so im Windschatten von solch einem Mann zu segeln. Und jetzt plötzlich bläst der Wind dir direkt entgegen. Und so ging es Timotheus, war völlig überfordert, der Mann. Und ermutigenderweise brauchte Paulus 2 Briefe, um Timotheus zu ermutigen. Also es hat wohl länger gedauert, ja, beim Timotheus, bis er die Situation angepackt hat. Am Anfang, im ersten Brief, da konnte Paulus, hätte ihm noch helfen können. Beim zweiten Brief hätte er ihm gar nicht mehr helfen können, denn er war im Knast in Rom. So, jetzt war Timotheus definitiv auf eigene Beine gestellt und auf sich selbst angewiesen. Was machst du, wenn du in einer Situation bist, die dich überfordert, wo Verzagtheit über dich kommen will oder Lethargie oder aufgeben wollen? Und da gibt es so viele, wo wir hineingestellt werden. Paulus gibt Timotheus folgenden Rat. Erstens, kämpfe mit den Weissagungen, die früher über dich ergangen sind, dass du in ihrer Kraft den guten Kampf kämpfst. 1. Timotheus 1, Vers 18. Und kämpfen hier ist Konjunktiv Präsens, andauernde Handlung. Also nicht eine einmalige kämpfende Aktion, sondern ergreife wiederum diese Weissagungen, diese prophetischen Worte, die der Herr dir gegeben hat. Erinnere dich dran, nimm sie und mit diesen prophetischen Worten kämpfe andauernd, bis du durch bist. Bis die Situation sich verändert hat in deinem Leben, bis du die Aufgabe bewältigt hast, in die du hineingestellt bist. Praktisch heißt es, ich muss manchmal einfach tun, was Gott mich beauftragt hat zu tun, und im Gehen erlebe ich die Kraft. Während wenn wir das prophetische Wort von außen empfangen, dann gibt uns das sozusagen einen Kraftschub, den wir unmittelbar erleben und wir können marschieren. Wenn wir aber auf uns selbst angewiesen sind und nichts von außen kommt, dann ist es schwierig, sich selbst sozusagen das prophetische Wort zuzusprechen und dadurch die Kraft zu erlangen, sondern meistens ist es so, dass du anfängst, das zu tun, was Gott dich beauftragt hat zu tun, in dem Bewusstsein, das Wort des Herrn ist mit mir. Der Herr hat zu mir gesprochen und während du gehst, nimmt die Kraft zu. Das ist meine Erfahrung. Das heißt, manchmal habe ich überhaupt keinen Bock und sage, Herr, warum muss ich jetzt wieder nach Ostdeutschland fahren? Oder in solche Gebiete, wo es so trocken ist. Und ich fühle mich überhaupt nicht gesalbt, wirklich. Ja. So, ich fahre dann hin und sage, hoch Radio oder irgendwas, Ablenkung. Und der Herr sagt, schau hin. Boah. Und dann in der Situation, da kommt kein erhebendes prophetisches Wort, so vor der Predigt nochmal, dass man dann so richtig ermutigt ist. Sondern muss man alles selbst erarbeiten. So, wenn ich jetzt nichts hätte, auf das ich zurückgreifen kann, ich würde aufgeben, ich würde einfach sagen, was soll der ganze Quatsch? Aber weil Gott mir ein Wort gegeben hat, weil ich weiß, dass Gott mich beauftragt hat, weil die Weissagungen Gottes mit mir sind, dann ergreife ich diese Weissagen, sage ich, tue es, weil Gott mich beauftragt hat. Und indem ich es tue, kommt Kraft. Das heißt nicht nur, dass ich dann andere ermutigen kann mit dem Wort des Herrn, sondern es fängt dieses Wort des Herrn dann an mir zu arbeiten und zu wirken und ich nehme zu an Kraft. Und dann gehe ich erquickt und erbaut von diesem Ort der toten Gebeine weg, weil das Wort Gottes, die Weissagung des Herrn, die er mir gegeben hat, wirksam geworden sind, auch an meinem eigenen Körper, an meiner eigenen Seele. Vor 3 Wochen, Anfang des Monats, war ich in Brüssel mit dem Bob Hatton zusammen, haben dort in einer Konferenz gedient. Und ich sage, es war so furztrocken. Brüssel sowieso ist eine schwierige Stadt. Sehr schwierig. Und dann waren das Gemeinden, so, die haben noch nicht so richtig zusammengearbeitet. Es war so eine Leiterkonferenz und Leiter sind auch schwierige Leute. Boah. So. Ja. Oh, und das war hart. Und ich habe mir die Seele rausgepredigt und gelehrt und Bob hat prophezeit, was das Zeug hält. Aber es hat bis zur letzten Veranstaltung gebraucht, bis man so jetzt kommt Freiheit, jetzt kommt Kraft, jetzt kommt Ermutigung, jetzt kommt Glauben und Stärke und so. Und da bist du so ausgepowert und so kraftlos. Aber ich hätte schon am ersten Tag aufgegeben und gesagt, macht doch euren Scheiß alleine. Also war mein Gefühl, ganz ehrlich. Was soll ich denn da für euch die Kohlen aus dem Feuer holen? Aber dann die Weissagung Gottes. Gott hat gesagt, das ist deine Aufgabe, du tust das. Herr, wie kann es geschehen? Ergreife das prophetische Wort, das dir gegeben ist. Ergreife das prophetische Wort und handle damit. Tu, was ich dir gesagt habe. Und im Tun kommt die Kraft für das eigene, aber auch dann durch die Person zu denen gedient wird. Und es mag bei dir auch so sein, in deiner Arbeitswelt, wo du drin stehst und sagst, was mache ich hier überhaupt? So hart. Und im Unternehmentum, du stehst vielleicht knochentief in Schulden drin. Du sagst, wie komme ich da jemals wieder raus? Sag, Herr, du weißt es. Sag, bleiben, nicht abhauen, bleiben. Nicht die Probleme abwälzen auf andere, bleiben. Pack es an. Herr, ich brauche dein Wort. Und dann sag, erinnere dich daran, ergreife das Wort, das Gott dir gegeben hat. Wenn du keins hast, dann bist du in einem schwierigen Zustand. Dann geh auf den Berg und frage das nach dem Wort des Herrn. Sonst wird es, das wird schwierig. Aber wenn du das Wort des Herrn hast, dann kämpfe mit dem Wort des Herrn und sag, es ist möglich, weil Gott zu mir gesprochen hat. Und ich packe jetzt die Situation an. Und während du gehst, aufgrund und in der Kraft des Wortes Gottes, wirst du sehen, wie die Wüste zurückgedrängt wird und das fruchtbare Land zunimmt. Und es ist nicht immer so, zack, und dann blüht die Wüste, sondern du nimmst Quadratmeter um Quadratmeter. Aber es kommt blühendes Land, so wie es der Psalmist mal sagt, und du hinterlässt Quellorte. Aber du musst gehen, du lässt sie hinter dir. Das heißt, vor dir ist Wüste und du gehst Tag für Tag und hinter dir brechen die Quellen aus. Vor dir siehst du immer noch Wüste. Du denkst, ich bin ja immer noch in der Wüste, aber hinter dir sind schon die Quellen. Hinter dir ist schon Leben gekommen. Und trotzdem, du musst gehen. Von Montag nach Dienstag, von Dienstag nach Mittwoch, von Mittwoch nach Donnerstag, Freitag und heutzutage auch Samstag. Ja? Denn 6 Tage soll der Mensch arbeiten und einen Tag ruhen. Das ist in der Bibel so zumindest. So, du bleibst dran. Zweitens sagt Paulus zu Timotheus, lass nicht außer Acht die Gabe, die in dir ist, die dir gegeben ist mit Weissagung und der Auflegung der Hände der Ältesten. Das war im 1. Timotheus 4,14. Und dann nochmals im 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 6 und 7 sagt Paulus, ich erinnere dich daran, dass du erwecktest die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und des Verstandes. So, Paulus erinnert Timotheus daran, was er schon hat. Sag, ich erinnere dich daran, nicht nur an die Weissagungen, die du empfangen hast, sondern ich erinnere dich auch daran, welche Gabe Gottes in dir ist. Und es hat zweierlei Bedeutung. Zum einen grundsätzlich, dass der Geist Gottes in dir ist. Und zum Zweiten, dass eine spezielle Gabe, in dem Fall die apostolische Gabe, in dir ist. Das heißt, der Auftrag, in dem du stehst, entspricht deiner Gabe. Also tu es bitte schön. Erwecke die Gabe Gottes, die in dir ist. Packe an, was Gott an Gnadengabe dir gegeben hat, tu es. Und das ist sehr interessant. Das heißt nämlich, es kann sein, es ist eine Gabe in dir, die niemals zur Wirkung kommt, einfach weil du sie nicht in Gebrauch nimmst. Und ich fand es auch insofern sehr interessant, weil wir beten meistens für Erweckung. Herr, schenke Erweckung in unser Land. Und der Herr sagt, erwecke. Aber der Herr ist viel leichter, um Erweckung zu beten. Er sagt, Herr, erwecke, du. Das heißt, ich habe dir es doch gegeben. Jetzt tu doch erstmal, was in dir ist. Wenn in dir die Gabe ist, einen Menschen anleiten zu können, Menschen führen zu können, dann tu's im Namen des Herrn. Wenn dir die Gabe gegeben ist, zu ermutigen, dann ermutige. Wenn dir die Gabe gegeben ist, evangelistisch tätig zu sein, dann tu es. Dann warte nicht drauf, bis der Herr Erweckung schenkt in unser Land, sondern tu es einfach. Erwecke die Gabe, die in dir ist. Wenn dir die Gabe des neuen Liedes gegeben ist, dann sing neue Lieder. Wenn dir die Gabe gegeben ist, Menschen zu helfen, dir Hilfsleistungen zu geben, dann erwecke die Gabe und tu es. Und tu es und tu es und tu es. Lehre, handle, tue, was Gott dir als Gabe gegeben hat. Und erwecke es in dir. Das bring es in Anwendung. Und zum Zweiten sagt er dann hier, erwecke die Gabe in dir, und er spricht vom Geist Gottes in dir. Denn du hast nicht empfangen einen Geist der Verzagtheit. Wisst ihr, es gibt auch einen Geist der Verzagtheit. Es gibt einen Geist der Verzagtheit, der manchmal über uns kommt und so eine Lethargie, so eine Lustlosigkeit, eine Ängstlichkeit in unser Familienleben bringt, in unser Berufsleben bringt, in unsere Seele bringt, in unser Gebetsleben und Bibellesen bringt. So eine Verzagtheit sagt, was soll das Ganze überhaupt? Bringt's doch nicht. Und Gott erinnert Timotheus, oder Paulus erinnert Timotheus daran und auch uns heute Morgen, hey, den Geist, den du empfangen hast, der in dir ist, das ist ein Geist der Kraft, das ist ein Geist der Liebe und das ist ein Geist des Verstandes. Das heißt, weißt du eigentlich, welche Kraft da in dir ist? Komm, fang an, mit diesem Geist zu rechnen in deiner Situation. Rechne mit Heiliger Geist. Komm, du Geist Gottes, von den vier Winden. Komm, Heiliger Geist, durch mich hindurch. Wirke hinein in die Situation. Kraft, Liebe. Das heißt, dort, wo keine menschliche Liebe mehr möglich ist, ich kann lieben, denn der Geist des Herrn ist in mir. Und wisst ihr auch, dass wir alle hochintelligent sind? Denn der Geist des Verstandes ist in uns. Das glaubt er noch nicht so ganz. Der Geist des Verstandes. Das heißt, dieser Geist Gottes hat so viel Weisheit und Verstand, dass für jede nur erdenkliche Situation er eine Lösung hat. Das heißt doch, dass wenn dieser Geist Gottes in uns ist, dass die Situationen, die manchmal so verknotet sind, so schwierig sind, in denen wir drinstecken in unserem eigenen Leben, dass der Geist Gottes schon eine Antwort hat, der in uns ist. Und das heißt, die Antwort kommt von innen, vom Geist Gottes, in unseren Verstand, in unser Denken. Und wir haben plötzlich eine Lösung, wo wir sagen, oh, nicht schlecht. Da hätte ich auch drauf kommen können. Denn Gott hat ja vom Anfang an, wenn wir bedenken, dass Gott sagt, am Anfang der Menschheitsgeschichte gesagt hat, macht euch die Erde untertan und füllt die Erde, da braucht es ja unglaublich viel Verstand dazu. Das ist ja nicht einfach nur produziert Kinder, sondern macht euch die Erde untertan, da sind wir heute noch dran, wie das geht. Das heißt, es gibt so viele Situationen, Probleme, Dinge, die zu erkennen sind, die wir in Anwendung bringen müssen, Ideen, Erfindungen, entdecken, was Gott hineingelegt hat in diese Erde und wie etwas hervorgebracht werden kann aus dem, was Gott geschenkt hat. Da braucht es so viel Intelligenz, dass wir selbst sehr schnell an unsere Grenzen kommen. Aber der Geist Gottes in uns gibt uns Lösungen, Ideen, Ansätze, Orientierung, wie wir Dinge tun können, in Klugheit, in Weisheit, mit Weitsicht und dergleichen mehr. Rechnen wir mit diesem Geist des Verstandes in uns. Rechnen wir mit dem Geist der Liebe in uns. Dass dort, wo wir keine Liebe mehr haben und keine Liebe mehr empfinden, dass die Liebe Gottes, die ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in unser Herz, jetzt zur Wirkung kommt. Erwecke die Gabe Gottes in dir. Erwecke die Gabe Gottes in dir. Gerhard hat letzten Sonntag darüber gesprochen, dass auch unsere Werte, Konzepte und unser Lebensstil und Lebenshaltungen, unsere Prägungen durch den Geist Gottes verändert werden können. Ich will euch ein neues Herz geben. Und ich will meinen Geist in euch geben, sagt der Herr im Hesekiel, ich will meinen Geist in euch geben und solche Menschen aus euch machen, die nach meinen Geboten wandeln. Ist das nicht toll? Er sagt nicht, ihr werdet zu solchen Menschen werden müssen, sondern ich werde euch zu solchen Menschen machen. Ich gebe meinen Geist in euch hinein. Und dieser Geist Gottes hat die Power, hat die Liebe, hat den Verstand, hat die Möglichkeit, aus euch Menschen zu machen, die nach den Geboten Gottes wandeln. Das heißt, die nach den Werten, nach den Vorstellungen Gottes, nach dem Charakter Gottes leben können. Erwecke die Gabe Gottes, die in dir ist. Meine nicht, alles selbst machen zu müssen. Sag, Herr, du weißt es. Herr, ich weiß nicht, wie mein verbogener Charakter zurechtkommen kann. Herr, du weißt es. Und die Antwort Gottes ist, das Wort des Herrn und der Geist Gottes. Das Wort des Herrn und der Geist Gottes. So, wo immer du an deine Grenzen gekommen bist, entweder durch äußere Umstände oder in deinem eigenen Leben. Schau hin. Gott sagt, schau hin, nicht weggucken, schau hin. Und dann ertrage die Frage Gottes, kann das anders werden? Was meinst du? Was denkst du? Und verstehe die Frage Gottes auch so, dass er sagt, gell, du hast keine Lösung mehr. Das ist völlig okay, denn ich habe eine. Und dann die Lösung Gottes sagen, Herr, ich brauche dein Wort. Herr, ich brauche dein Wort. Herr, ich sehne mich nach deinem Wort. Und ich möchte euch auch einladen, heute Vormittag auch dieser Sehnsucht Ausdruck zu geben. Herr, gib mir dein Wort. Ich will weissagen können, aussprechen können über die Situation, wo du mich hineingestellt hast. Dein Wort, das kraftgebende Wort Gottes. Herr, ich brauche dein Wort. Und wenn du in so einer Wüstensituation bist, dann stell dich jetzt mitten hinein. Nicht mehr an den Rand, nicht versuchen wegzugucken oder Versteckspiel zu machen oder wie es Kinder manchmal machen, einfach die Hand vor die Augen zu hängen, zu legen und zu sagen, ich bin jetzt nicht mehr da, sondern schau hin, mitten hinein, stell dich mitten hinein. In deine Ehe, in deinen Berufsalltag, in deine Seelensituation, Charaktersituation, in deine Süchte, in deine Aufgabe, in die Gott dich hineingestellt hat, im Berufsalltag, in der Gemeinde, überall dort, wo du Aufgabe und Auftrag hast, stell dich mitten hinein. Es ist nicht alles Wüste, es sind nicht alles Totengebeine. Da ist manches, was lebt, da ist manches, was geworden ist, da gibt es schon manche Wasserquelle. Mancher Brunnen, den du zurücklassen konntest, da gibt es schon manches Gutes. Auch in unserem Land, es gibt manches Gutes, was geworden ist in unserem Land und wo Gnade ist und Reichtum Gottes ist. Aber da gibt es doch so viel Totengebein, so viel Wüste, so viel braches Land. Schau hin. Gott fordert dich heraus, schau hin. Herr, kann das anders werden? Was meinst du, Menschenkind? Kann diese Wüste wieder blühen? Was meinst du, können diese Knochen wieder lebendig werden? Kann Wiederherstellung geschehen? Kann der Wille Gottes wieder passieren an dieser Stelle? Kann wieder Erfüllung und Leben und Hoffnung und Kraft kommen? Was meinst du? Oh Herr, du weißt es. Herr, ich habe keine Antworten. Ich weiß, ich muss Antwort geben. Ich weiß, ich muss leben in dem Ganzen, aber Herr, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gib mir dein Wort. Gib mir deine Antwort, Herr. Gib mir deine Lösung. Ich brauche ein lebendiges Wort des Herrn. Und ich bete, Geist Gottes, dass du jetzt kommst und dass du lebendige Worte austeilst. Dass Worte des Herrn kommen, Heiliger Geist, komm, blase über alles Tod, über alle Wüstensituationen. Blase und bring Hoffnung und Leben in die Herzen der Einzelnen hier. Wenn es dir ein Bedürfnis ist, aufzustehen, um diesem Sehnsucht Ausdruck zu geben, darfst du gern, kannst auch einfach sitzen bleiben. Wie immer es dir ums Herz ist, manchmal ist es gut aufzustehen und sagen, Herr, ich streck mich aus nach dir, ich sehn mich, Herr. Ich will dein Wort. O Geist des Herrn, komm und wehe du über uns. Komm und wehe du über uns. Über all die toten Situationen, über all das Hoffnungslose, über all das, was müde geworden ist, über alle müden Knochen, über alles geistlich ausgedörrte Land. Komm, Geist Gottes. Komm, Geist Gottes, ich lade dich ein, Heiliger Geist, auch dort hier im Raum, hier, wo solches ausgedörrte Land ist, hier und dort. Wo so viel geistliche Müdigkeit geworden ist, wo viel Lustlosigkeit gekommen ist, wo einige da sind, Herr, die im Aufgeben sind, in Situationen, wo du sie hineinberufen hast, Herr. Ich bitte dich, oh mein Gott, komm, Geist Gottes, wehe, Heiliger Geist. Wir beten um das Wort des Herrn, um das Wort des Herrn. Herr, wir brauchen dein Wort, dieses lebensschaffende Wort des Herrn. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Oh, ich ehre dich, Jesus. Inmitten der Todensituationen bist du Gott. Halleluja. Inmitten der Hoffnungslosigkeit bist du die Hoffnung. Inmitten von Dunkelheit bist du das Licht, Herr. Inmitten von Freudlosigkeit und Lustlosigkeit bist du die Freude, Herr. Inmitten von Tod, du bist das Leben. Du bist das Leben und ich spreche Auferstehungskraft Gottes aus über jedem Einzelnen, wo Tod und Depression ist, wo geistliche Mattheit und Müdigkeit ist. Oh, das Leben des Herrn, die Auferstehungskraft Jesu Christi, die in unserer Mitte ist, belebe und bring Kraft und Leben und Zuversicht hinein in jede Situation. Halleluja, 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 Halleluja. Ich glaube, es ist ein Lehrer da, wo hineinschaut in seine Schulklasse, wo er Verantwortung hat und so viel Hoffnungslosigkeit hat. Herr, wie kann das werden? Und Gott sagt, ich bringe die Liebe Gottes in den Raum. Ich bringe die Liebe Gottes in den Raum. Gib zu, dass du an die Enden deiner Möglichkeiten, auch deiner pädagogischen Möglichkeiten gekommen bist. Und fange an zu beten, Liebe Gottes, komm. Liebe Gottes, komm. Und die Atmosphäre im Klassenzimmer verändert sich, weil die Liebe Gottes kommt. Weil die Liebe Gottes den Raum erfüllt. Weil diese unendliche Kraft der Liebe Gottes durch dich hindurch wirkt. Der Geist der Liebe durch dich ausstrahlt. Und eine Liebe von einer völlig anderen Dimension und Kraft das Klassenzimmer erfüllt, dass die aufgebäumten Seelen zur Ruhe kommen. Dass die Verlassenen und die sich profilieren wollen in der Klasse, weil sie Verlassene sind, weil sie Ungeliebte sind, anfangen die Liebe aufzusaugen und still und ruhig zu werden in ihrem Herzen. Das Wort des Herrn ist, Liebe Gottes, komm. Liebe Gottes, komm. Rufe aus die Liebe Gottes über diesem Klassenzimmer, über dieser Schulklasse, über dieser Personengruppe. Liebe Gottes, komm. Liebe Gottes, komm. Halleluja. Halleluja. Und ich sehe auch jemanden, der wirklich knöcheltief in Schulden steht. Ich weiß nicht, ob es deine eigenen Schulden sind oder wo du Verantwortung trägst für ein Unternehmen oder für einen Teil eines Unternehmens und es in dieser sehr schwierigen Lage steht und du knöcheltief da drin stehst in diesen Schulden. Und wie Lotte heute Morgen sagen möchte, was meinst du, kann das anders werden, Menschenkind? Können die Schulden abgebaut werden? Kann das Unternehmen wieder lebendig werden? Kann es wieder Gewinne erwirtschaften? Kann es wieder Versorgung bringen zu Familien, zu dir selbst, zu anderen Familien? Kann es Gewinn erwirtschaften? Und wie Gott dich herausfordert, ihm zuzutrauen, dass er Lösung hat. Und ich merke, dass die Lösung Gottes in dieser Situation nicht ist, dass es durch einen einzigen klugen Schachzug kommt, sondern dass Gott viele kleine, aneinandergereihten Weisheiten gibt. Und ich sehe, wie Schicht um Schicht die Schulden abgetragen werden. Und das Wort des Herrn ist, die Schulden werden dich nicht mehr knechten. Steh drauf auf die Schulden. Ja, steh nicht mitten rein nur, sondern steh obendrauf. Denn der Herr steht obendrauf. Steh im Namen des Herrn obendrauf. Vielleicht musst du das auch symbolisch tun und all die Bücher nehmen und dich obendrauf stellen und sagen, weil der Herr obendrauf steht, stehe ich obendrauf. Ich habe keine Lösung, aber Gott hat Lösungen. Und Gott gibt dir Weisheit, eine um der andere, kluge Entscheidungen zu treffen, die Stück für Stück diese Schulden abbauen und plötzlich stehst du wieder auf festem Grund. Und dann fängt es an, dass die Schatzkammern sich füllen und dass sie sich förmlich umdreht. So das Wort des Herrn für deine Situation ist, stell dich drauf. Und erwarte die Weisheit Gottes, kluge Entscheidungen zu treffen für dein Unternehmen oder dort, wo du Verantwortung trägst. Und die Schulden werden Stück für Stück abgebaut werden, bis du wieder festen Grund unter den Füßen hast und merkst, wie Gott anfängt, dir Reichtum und dir Gewinn und Gunst zu geben. Halleluja.